Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier unter euch sein kann, dass das auch terminlich möglich gewesen ist. Und wir wollen uns heute miteinander unter ein Gotteswort stellen, wie es geschrieben steht im Epheserbrief im Kapitel 3 ab Vers 14. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dies Wort segnet der Herr an uns. Unser Thema, es ist auch wohl so veröffentlicht worden, ihr dürftet es wissen, feste Speise. Warum brauchen wir überhaupt feste Speise? Also mit anderen Worten gesagt, feste geistliche Nahrung auf unserem Wege. Wir brauchen es deshalb, weil wir in Erwartung leben. Erwartungszeit. Lasst mich zunächst ein paar Gedanken darauf verwenden, auf diese Erwartungszeit. Weil das auf der einen Seite unser Leben mit dem Herrn Christus betrifft und auf der anderen Seite aber doch auch ein gewisser Bestandteil unseres Lebens im allgemeinen Sinne ist. Gewissermaßen ist jeder Neujahrstag zugespitzt, schon wieder ein Tag der Erwartung des nächsten Silvester. In so einer ähnlichen Zeit leben wir ja im Moment. In guter Erwartung sind Mütter und Eltern, wenn ein Baby unterwegs ist. Vor geraumer Zeit haben wir den dritten Geburtstag unserer Enkeltochter Hannah gefeiert. Ein fröhliches Mädel, aber die hat auch so was, sagen wir mal, Lehrerhaftes, Generalstabsmäßiges an sich. Für uns als Großeltern ist das eine sehr lustige Angelegenheit. Und vor geraumer Zeit hatte meine Frau die Hanna wieder mal zu betreuen. Und sie war mit der Hanna ganz allein im Raum, in dem Wohnzimmer. Und war das wieder mal zum Schmunzeln. Da sagte nämlich die Hanna, sie konnte mal nicht in den Kindergarten gehen, ein englischsprachiger Kindergarten. Ja, das ist Englisch, das ist ja die Sprache, die wir alle so gut beherrschen. Und da sagte sie: Oma, wir spielen jetzt Morning-Zirkel. Das machen die nämlich im Kindergarten so. Die beginnen den Tag mit einem sogenannten Morning-Zirkel. Und meine Frau sagte: Du, Hanna, ich habe jetzt keine Zeit. Und das hat die Hanna gar nicht weiter interessiert. Die hat einfach in den Raum hineingesagt: So, Kinder, setzt euch jetzt mal alle hin. Wir singen jetzt ein Lied. Und dann hat sie angefangen zu singen. Und als sie fertig war mit Singen, hat sie gesagt: Ihr habt alle schön gesungen. Wir singen gleich noch ein Lied. Und da hat sie noch einmal ein Lied gesungen. Meine Frau sagt, man kann nur schmunzeln und in sich hinein auch lachen. Und da fragt man sich in Erwartung, was wird wohl aus dem Mädel werden? Sie hat noch zwei Geschwister. Wie wird das alles gehen? Aber ich bin ganz sicher, ihr kennt das auf die eine oder andere Weise auch aus euren Familien, aus eurer Nachbarschaft oder Bekanntschaft. In Erwartung ist auch die christliche Gemeinde. Wenn wir schon einmal bedenken, die verschiedenen Jahreszeiten, die wir auch jedes Jahr wieder neu begehen, in Erinnerung an die Großtaten unseres Gottes in Jesus Christus, dann sind das häufig auch solche Zeiten, die es mit einer gewissen Erwartung zu tun haben. In der Adventszeit warten wir auf Weihnachten. In der Passionszeit gehen wir auf Karfreitag und auf Ostern zu. Und letztlich ist auch jede Abendmahlsfeier, jedes Herrenmahl eine Gedächtnisfeier auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine Feier der Gegenwart unseres Herrn, der uns an seinen Tisch lädt. Und deshalb in Erwartung, weil Jesus selber sagt, Matthäus 26, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch im Reich meines Vaters. Auch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegt eine Erwartungszeit, nämlich die Zeit der Erwartung, der Erfüllung der großen Verheißung Gottes, der Ausgießung seines Heiligen Geistes, des Geistes des Vaters und des Sohnes, des Geistes, der selber Gott ist. Und dieser Geist Gottes, der auch in unserem Abschnitt von heute eine recht zentrale Rolle spielt, er ist es auch, der für unser Christwerden, für unser Christsein und für unser Christbleiben und auch für unser geistliches Wachstum von herausragender Bedeutung ist. Die ganze Freude unseres Glaubens hängt damit zusammen, weil unser gesamter Christenstand ein riesengroßes, unermessliches Geschenk unseres Gottes ist. Wie wichtig der Geist Gottes ist, stets auch in Verbindung mit dem Wort Gottes, soll ein kleines Beispiel deutlich machen. In einem Planungsbüro arbeitet ein Mann, der eigentlich alles um den christlichen Glauben weiß. Der weiß, was die Bibel ist. Der kennt auch verschiedene Bibelverse auswendig. Er kennt auch christliche Lieder. Er weiß auch Gemeinschaft der Heiligen zu schätzen. Er weiß, was das ist. Aber er findet innerlich aus irgendeinem seltsamen Grund keinen inneren Bezug dazu. Er findet keinen Bezug dazu. Woran liegt denn das? Könnte man fragen. Also stur ist er wohl doch eher nicht, sondern er ist eher aufgeschlossen. Ja, bis dahin, er bedauert es auch ein ganzes Stück, dass er keinen Zugang finden kann. Vielleicht kennt er auch solche Leute. Ich kenne noch mehr, auch aus meiner Nachbarschaft und Freundschaft und Bekanntschaft in unserem Ort. Wisst ihr, und das Ganze hat etwas mit dem Wirken Gottes in unserem Leben zu tun. Dass sich kein Mensch rühme, keiner von uns auch rühme, dass wir Christenmenschen sein dürfen, dass wir Gottes Kinder in Jesus Christus sein dürfen, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, das ist nicht unser Produkt, sondern es ist uns geschenkt worden. Und weil wir so in Erwartung sind, deshalb brauchen wir für diesen Weg innerhalb dieser Erwartung eine feste Speise. Eine feste, zuverlässige, geistliche Speise für unseren Weg. Und mitten in diese Befindlichkeit hinein sagt nun der Apostel Paulus dieses Wort, das wir uns heute ausgewählt haben, zur Besinnung, zur Vertiefung von Gott her. Ich sag's gleich, wir werden diesen ganzen Abschnitt in seiner Fülle nur andenken können. Wir werden die ganze Fülle heute in unserer Zeit überhaupt gar nicht erfassen können. Aber das, was wir miteinander bedenken wollen, das wollen wir in großer Ehrfurcht und auch in großer Freude miteinander tun. Und eine dreifache Gliederung soll uns dabei helfen bei diesem Verständnis. Also feste Speise als Thema. Erstens Verehrung, zweitens Kraft und drittens Erkenntnis. Zum ersten Verehrung. Ihr lieben Schwestern und Brüder, es fällt unschwer ins Auge, dass unser Bibelabschnitt umfasst ist von Verehrung, von Anbetung Gottes. So wird unser Abschnitt schon einmal eingeleitet mit den Worten, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der da rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ich beuge meine Knie. Was heißt das anders, als dass der Apostel Paulus uns hier vor Augen hält? Ich bete an. Er betet an den Vater im Himmel. Er betet an den großen lebendigen Gott, den einst Daniel schon angebetet hat, trotz Verbotes des Kaisers Darius, andere Götter anzubeten als den König, als einen Menschen. Aber da heißt es im Wort des Gottes in Daniel 6, Daniel fiel dreimal am Tage auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinen Gott, wie er es auch vorher, vor diesem Gebot, zu tun pflegte. Anbetung des einen wahren und lebendigen Gottes. Oder der Apostel Paulus betet an, wie einst der Jünger Thomas nach der Auferstehung des Herrn Christus, als er zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott. Und um noch ein drittes und letztes zu nennen in Sachen Anbetung, auch unser Herr Jesus Christus in seinen Erdentagen, ja, er tut beides. Er verweigert einerseits die Anbetung, um andererseits umso deutlicher anzubeten. Nämlich in seiner Versuchung, da verweigert er dem Teufel die Anbetung. Wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagt der Satan zu ihm, will ihm damit verführen. Wenn du mich anbetest, will ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Und Jesus, der Mensch gewordene Gottessohn, er verweigert ihm diese Verehrung und er antwortet ihm mit einem alttestamentlichen Wort, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Wird unser Abschnitt mit Anbetung begonnen, so wird er andererseits auch mit Anbetung wieder beendet, so abgeschlossen. Da heißt es nämlich in den Versen 20 und 21, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, diesen, wie es an anderer Stelle im Epheserbrief heißt, diesen unausforschlichen Reichtum Gottes zu beleuchten. Denn die gewaltigen Taten, das gewaltige, unendliche Vermögen ist so unbeschreiblich groß, so überschwänglich groß, dass es über all unser Bitten und Verstehen hinausreicht. Wisst ihr, es ist ja manchmal schon erstaunlich, was Wissenschaft und Technik uns alles verstehen lehren. Aber was Gottes großes Tun anbetrifft, da hört es bei uns auf. Da ist es bei uns vorbei. Der Apostel Paulus, dem ist es wichtig, den Vater zu nennen, den er anbetet. Also einen persönlichen Gott, der schon alttestamentlich persönlich geworden ist, dem Mose und damit dem Volke Israel gegenüber und der noch viel persönlicher geworden ist, indem er in Christus in diese Welt gekommen ist, uns Menschen zum Heil. Vater nennt ihn der Apostel Paulus und das mit Nachdruck. Es ist nicht einfach ein Gott, irgendeiner. Und schon gar nicht einer unter vielen möglichen Gottheiten in dieser Welt. Gott ist nicht irgendein göttliches Prinzip, irgendein höheres Wesen, ein höheres Sein. Nein, er ist in Christus unser Vater im Himmel, den wir als solchen auch anbeten, dem wir Verehrung zuteil werden lassen und von dem wir wissen, er allein ist auch anbetungswürdig. Vater. Alle Vaterschaft leitet sich damit von dem einen perfekten Vater ab. Kaum ist es umgekehrt, dass wir unsere Vaterschaft in Gott hinein projizieren können. Es ist der Vater, der uns zu seinen Kindern macht in Christus. Es ist der Vater, der uns der Sünde und der Welt und der Weltgebundenheit entreißt und uns hineinnimmt in seine Gemeinschaft. So dass auf diese Art und Weise, das wird uns immer wieder unter anderem eben auch im Epheserbrief ganz deutlich unterstrichen, dass er uns, die wir einst ferne waren, weil wir ferne waren den großen Verheißungen, die Gott seinem Volke Israel gegeben hatte, dass er uns, die wir ausgeschlossen waren vom Bürgerrecht in Israel, hinzugenommen hat, dass wir, die wir ferne waren, in Christus nahe geworden sind. Und einen solchen großen Gott anzubeten und ihm Verehrung zuteil werden zu lassen, wer das halbwegs erkennen durfte in seinem Leben durch Wort und Geist, das ist eine ganz wunderbare Sache. Er macht uns zu seinen Kindern, uns, die wir zuvor von dieser wunderbaren göttlichen Gnade und Liebe überhaupt keine Ahnung hatten und keine Chance hatten, zum Glauben an Christus zu kommen. Gott ist imstande, auch das verrückteste und verkehrteste Leben in geordnete Bahnen zu bringen und Menschenleben so zu gestalten, dass wir sagen können, Herr, ich danke dir, dass ich in dir eine neue Perspektive für mein Leben habe, dass du das A und O meines Lebens geworden bist. Gott ist grenzenlos. Wir alle haben Grenzen, jeder von uns. Wir haben freilich auch sicherlich mancherlei Begabungen und Stärken, die aber auch wieder von Gott herkommen. Aber wir haben auch Grenzen. Und gerade in der Gemeinde ist es ja auch so, dass es unserem Herrn gefallen hat, keinem alles zu geben. Sondern dass Gemeinde darauf angelegt ist, Leib Christi Theologie des Apostels Paulus. Dass Gemeinde so angelegt ist, dass einer dem anderen und der andere dem einen mit seinen Gaben dient. Zur Ehre Gottes. Wir haben Grenzen. Gott aber ist grenzenlos. Er kann alles und das Größte, das wir ihm zutrauen, ist immer noch zu klein in Bezug auf das, was Gott zu tun imstande ist. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Die Kraft, die in uns wirkt, von der Paulus in unserem Abschnitt schreibt, ist die Kraft, die uns dem Unglauben entreißt, die uns dem Kleinglauben entreißt, der uns selbst in unserem Christenleben immer wieder einmal verfolgt und uns niederdrücken will. Es ist die Kraft, die uns aller weltlichen Gesinnung entreißt und immer wieder hineinversetzt in die Gegenwart des lebendigen Gottes in unserem Leben. Die Kraft, die uns frei macht von den Mächten, die uns gefangen halten wollen und immer wieder neu auch gefangen nehmen wollen. Die Bibel nennt sowas auch Fleisch und Welt. Und ein Stück tragen wir sie ja sogar noch in uns, weil der alte Adam zwar durch die Neugeburt in Christus schon überwunden ist, und trotzdem ist er noch da, bis wir beim Herrn angekommen sind in der Vollendung. Kraft, die in uns wirkt. Auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Und wer sollte nun, so frage ich uns alle, wer sollte einen so überschwänglichen, reich schenkenden Gott nicht die Ehre geben, ihn verherrlichen, ihn anbeten? Wie groß ist des allmächtigen Güte? Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihr gebührt. Nein, seine Liebe zu ermessen sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nicht vergessen. Vergesst mein Herz auch seiner nicht. So sagt es Christian Fürchte Gott Gellert sehr schön in einem Lied. Und ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, sind wir ein Leben lang am Buchstabieren dieser Größe Gottes, die eben anzubeten und zu verherrlichen ist. Wir werden immer wieder wie die Jünger damals bei der Sturmstellung unseres Herrn in seinen Erdentagen vielleicht die Frage bewusst oder unbewusst in unserem Herzen tragen, wer ist der? Wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und das führt uns in Anbetung. Und ihr Lieben, es gibt in dieser Welt keinen Menschen, der nicht anbetet. Wir brauchen nur mal hineinzuschauen in das letzte Buch der Bibel. Da bleibt kein Zweifel, alle beten an. Die Frage ist nur, wen beten sie an? Das Tier und seinen Propheten? Die Weltmächte, die es gibt, auch im Propheten Daniel kann man das nachlesen. Wen verehren sie, die Menschen? Bewusst oder unbewusst? Leider ist es ja so, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Was verehrt wird in unseren Tagen, sind zum Beispiel die Kräfte des Kosmos, Astrologie, Horoskope. In unserer Nähe werden Trommellehrgänge durchgeführt, aber nicht etwa, um Musiker zuzurüsten, in einer Kapelle mitzuspielen, in einem Orchester mitzuspielen. Nein, das sind schamanische Trommellehrgänge, wo die Kräfte des Kosmos angebetet werden, verherrlicht werden, verehrt werden und wo es auch dann zu Handauflegungen kommt im Namen des Kosmos, dass Menschen an dieser Stelle gebunden und unfrei werden, das merken Sie das 10. Mal überhaupt gar nicht. Das ist der große Renner unserer Tage. Wenn es heißt, ich glaube nicht, dann muss man sagen, du glaubst vielleicht der christlichen Botschaft nicht. Aber ansonsten ist dein Glaube auf alles Mögliche gerichtet. Der Mensch wird vergottet. Ich erinnere an die Greta und diese ganze Umweltreligion, die in unseren Tagen umgeht. Der Mensch wird vergottet. Er steht im Mittelpunkt, als wenn wir als Menschen diese Welt retten könnten. Das Verrückteste ist ja, ich hatte gerade gestern auch wieder ein Gespräch mit jemandem, das sind diese Umweltaktivisten, die also die Umwelt retten wollen, die selber in der Familie mehrere Autos fahren. Manchmal geht es auch nicht anders, heute manchmal ganz schön kompliziert. Aber die mehrere Autos fahren, und dann fragt man sich, wie ist denn das da mit dem CO2-Ausstoß? Aber weil die grün sind, ist das nicht ganz so schlimm, da ist das grünes CO2. Vergottung des Menschen. Aber um noch etwas zu nennen, da ist noch etwas, ich denke, das ist gerade auch für unser einen fast noch ein bisschen gefährlicher. Nämlich Anbetung des Menschen im frommen Gewand. Im frommen Gewand. Da kann man sagen, gibt es denn sowas überhaupt? Ja. Wenn ich sehe um mich herum dieses ganze Gefühlsgefasel, wie ich mich dabei fühle, bei all diesem frommen Zeug, was da so gemacht wird, da wird mir's Angst und Bange. Wenn ich nicht wüsste, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden können, weil Christus sie in der Hand hat, da könnte es einem wirklich Angst werden. Nur das Gefühl wird noch über das Wort Gottes gestellt, erfahrungsbetonter Gottesdienst. Und was wird da nicht alles erfunden? Letztens war da eine Mahlfeier, eine Agape-Liebesmahlfeier. Also ich habe ja nichts gegen diese Agape-Feier, die hat es schon in der Urgemeinde gegeben. Aber die war fast so geartet wie ein Sakrament. Also diese Agape-Feier, Ich habe mich nicht beteiligt. War einer von den ganz, ganz wenigen, die nicht dabei waren. Man fällt natürlich auf. Aber alle gehen sie hin, nehmen die Scheibe Brot am Altar an und nehmen die Weinbeere am Altar an. Und man fragt sich, wo wird denn das Ganze mal noch hinführen? Was werden wir denn noch alles so erfinden? Der fromme Mensch, der sich in seiner Frömmigkeit gefällt, Verehrung. Nein, der Apostel Paulus sagt, ich verehre den lebendigen Gott. Ich bete ihn an und er lädt uns gewissermaßen alle miteinander ein, dass wir uns ihm anschließen, in der Gemeinschaft mit ihm gemeinsam diesen großen Gott in Jesus Christus verehren. Feste Speise also für unseren Weg, damit wir klar sehen in dieser Erwartungszeit, bis wir heimkommen zum Herrn, der ja für uns wiederkommt, so als Gemeinde, zunächst in der Entrückung der Gemeinde, aber der für uns wiederkommt, wir sind auf dem Weg. Also zunächst Verehrung, aber eben dieses einen großen Gottes. Zum zweiten feste Speise, Kraft. In der Zeit der Kraftwerke, herkömmliche und erneuerbare Energien erzeugen, na eigentlich müssten wir besser sagen, umwandeln, Gesetz von der Erhaltung der Energie für die Physiker unter uns. Wir werden also keine Energie produzieren, sondern immer nur umwandeln können. Aber in diese Situation hinein bringt der Apostel eine Art von Energie ins Gespräch, die nicht nur zum Leben gehört, sondern die selber um Christi willen das Leben ist. Es geht nicht um Antriebe von Maschinen, sondern es geht um einen neuen Antrieb für unser Leben. Römer 8, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es geht nicht um eine noch so beachtliche Beschleunigungskraft von Raketen, die dann eine Erdumlaufbahn oder eine andere Umlaufbahn zustande bringen. Ich staune darüber, was Wissenschaft und Technik da alles zustande bringen. Auch die Berechnung, wie kann man denn sowas alles berechnen, dass das auch noch funktioniert. Und trotzdem, das, was Paulus ins Gespräch bringt für unser Leben, für unseren Glauben, für unser Christsein, ist noch wesentlich mehr. Er hat uns eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Eine ganz wunderbare Kraft, die an uns wirkt. Kraft Gottes. Es geht auch noch nicht einmal um eine gesetzliche auferlegte Kraft unseres religiösen Vermögens. Wir werden am Gesetz immer wieder erkennen, dass wir den Heiland für unser Leben brauchen. Das ist die Aufgabe des Gesetzes Gottes. Wir brauchen für unser Leben den Heiland, der uns mit Gott versöhnt, in der unser Leben Kraft seiner Vergebung vom Kreuz her mit Gott, dem heiligen Gott, in Ordnung bringt. Die Kraft der Gnade vom Kreuz her. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist das Geschenk unseres Gottes. Wenn man natürlich jetzt so in die Gemeinden hineinschaut, Gemeinden und Gemeinschaften, da stellt man an vielen Stellen auch mal so eine Irreführung, eine Erlahmung fest und wie immer man das auch beschreiben will. Und ist die Frage, brauchen wir vielleicht sogar ein neues Pfingsten? Und da gibt es nicht wenige um uns her, die da sagen, ja, das brauchen wir. Wir brauchen eine neue Geistausgießung, wir brauchen ein neues Pfingsten. Und wir sagen aber nach der Schrift, nein, wir brauchen kein neues Pfingsten. Die Ausgießung des Geistes Gottes ist geschehen. Und wie Leute zum Beispiel auch wie Philipp Jakob Spener, 100 Jahre nach der Reformation, er war sich auch sicher, wir brauchen kein neues Pfingsten. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen durch Gott selber. Aber was wir brauchen, das ist das Wort Gottes. Und weil dort, wo das Wort Gottes ist, auch der Geist Gottes am Wirken ist, deshalb war es ihm, Spener, ein Anliegen, wie können wir dieses Wort Gottes unter die Leute bringen. Bibelstunden hat er eingeführt und dergleichen. Es ist für uns wichtig, im Gebet daran zu denken, da vor unserem Gott zu treten, weil seine Verheißung auch darauf liegt, dass Gott ein Aufwachen auch in unser Volk und Land hineinschenkt, ein Aufwachen hin zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ein Aufwachen mitten hinein in alle falsche Sattheit. Es gibt ein altes Lied, von dem, man hat gesagt, es ist der Urkantor der evangelischen Christenheit. Von ihm stammt dieses Lied aus dem Jahre 1561 und man könnte fast denken, dieses Lied, das ist jetzt gerade erst in unseren Tagen geschrieben. Ich will uns gerne mal eine kleine Kostprobe geben. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Bedenk, was Gott dir hat gesandt und dir vertraut sein höchstes Pfand. Drum magst du wohl aufwachen. Gott hat dir Christum, seinen Sohn, die Wahrheit und das Leben, sein liebes Evangelium aus lauter Gnad gegeben. Denn Christus ist allein der Mann, der für der Welt Sünd genug getan. Kein Werk hilft sonst daneben. Und nur noch eine Strophe. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt. Will niemand Wahrheit hören, die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft dir oft mit Schwören. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auch verlacht, die Lüge tut man ehren. Kraft Gottes, was wir brauchen, ist, dass er, die seine Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit aufweckt, zu der Bitte hin, beleb dein Werk, o Herr. Und dass er uns seine Christenheit bei seinem unverfälschten und klaren Wort in der Bibel erhält. Darauf kommt es an, diese Kraft wieder neu zu entdecken. Ein Beispiel will ich uns gern nennen. Eine Frau erzählt mir, dass sie vor vielen Jahren einmal angesprochen worden ist, du hältst mal eine Sonntagsschulstunde, eine christliche Kinderstunde. Und sie sagte, ich hatte noch nie eine Kinderstunde gehalten. Mir wurde es heiß und kalt, aber ich mochte auch nicht Nein sagen. Nun sitzt sie in diesem Raum, es waren schon allerhand Kinder zusammengekommen und da kommt auf einmal so eine Clique von Jungs rein. Die hatten sich zum Vorsatz gemacht, wir stören. Störenfriede also. Das haben sie auch gemacht. Die haben die ganze Stunde durcheinander gebracht. Und die Frau sagte mir, als die Stunde zu Ende war, ich war sowieso aufgeregt, ich war fix und fertig. Und habe gedacht, das war aber nun der reinste Schuss in den Ofen, diese Kinderstunde. Und wisst ihr, nach Jahrzehnten, tritt an diese Frau, so hat sie mir das erzählt, ein Mann heran und sagt zu ihr nach Jahrzehnten und sagt zu ihr, du, in dieser Stunde habe ich den entscheidenden Anstoß empfangen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Ich war einer von diesen Störenfrieden. Erleben, Kraft Gottes, für unsere Augen unscheinbar, häufig auch nicht nachvollziehbar, aber diese Kraft Gottes ist eben gerade in der Schwachheit mächtig. Feste Speise, Verehrung, Kraft und noch ein drittes und letztes. Erkenntnis. Erkenntnis. Ich weiß, das klingt so nach Schule, Studieren, und begreifen oder auch nicht begreifen, schwer von Begriff sein. Damit hat aber dieses Wort Erkenntnis hier bei dem Apostel Paulus gar nicht so sehr was zu tun. Wir sollten ja nicht vergessen, dass der gelehrte und studierte Theologe Paulus nicht auf menschliche Art und Weise zum Glauben an Christus gekommen ist. Und dass er nicht auf menschliche Weise seine besondere Berufung empfangen hat, auch nicht seine besondere Botschaft empfangen hat, sondern dass er sie von Christus erhalten hat. Nicht von einem Menschen, so schreibt an Galater 1, habe er empfangen und gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Nun muss man allerdings gleich dazu mit sagen, nicht, dass wir jetzt denken, wir brauchen alle diese Offenbarung Christi. Nein, die Offenbarung unseres Herrn Christus ist uns in seinem Wort geschenkt, auch in dem Wort, das er durch sein Werkzeug, durch seinen Sklaven Paulus uns in seinem Wort in der Bibel mitteilt. Erkenntnis, das geht aber auch auf keinen Fall gegen ein intensives Studium der Heiligen Schrift. Im Gegenteil, Erkenntnis wird uns von Gott her gerade durch sein Wort in der Bibel geschenkt. Es ist für mich jetzt schön, ich bin ja nicht mehr in Anstellung, ich bin im sozusagen Ruhestand, obwohl mein Kalender ganz schön gefüllt ist, aber ich bin im Ruhestand und kann es mir leisten, viel mehr als vorher Bibel zu lesen. Ich habe jetzt fast jedes Jahr die Bibel einmal durchstudiert, mit Unterstreichen und so. Feste Speise. Und immer wieder entdeckt man etwas Neues und wird uns von Gott wieder etwas Neues groß gemacht. Große Züge kennt man zum größten Teil, aber so Feinheiten, Kleinheiten, so wichtige Dinge, die werden uns neu groß. Und das ist das Werk Gottes im Heiligen Geist an uns. Er schafft Erkenntnis und diese Erkenntnis ist eine lebendige Beziehung, die er zu sich selber in unserem Leben schafft. Der Heilige Geist wirkt es durch das Wort. Diese erleuchteten Augen unseres Herzens, die wirkt der Herr durch die Erkenntnis in seinem Wort, verbunden mit seinem Heiligen Geist. Und das macht eben den großen Unterschied aus, dass wir als Kinder Gottes das Wort Gottes in der Bibel nicht für Legenden halten und sonst was und irgendeinen Quatsch oder sonst was, sondern dass wir das Wort beim Wort nehmen. Und zwar so, wie es geschrieben steht, nehmen wir es beim Wort. Und mögen uns auch andere, auch fromme Leute, verlachen. Es steht geschrieben. Und ihr Lieben, das wird Gemeinde nach vorne hin, Gemeinde, die unterwegs ist zu dem großen Ziel des Herrn, zu ihm selber. Das wird Gemeinde zunehmend ausmachen, dass wir es wagen zu sagen, aber es steht geschrieben. Was ihr uns alle weismacht mit eurer gescheiten Exegese ist eigentlich eine gute Sache, sich hineinfügen in das Wort, aber eben unter dem Wort stehen und nicht über dem Wort stehen und entscheiden wollen, was wir wörtlich nehmen können und was vielleicht menschlich ist, das Wort zu zerlegen, zu differenzieren. Es steht geschrieben. Die Erkenntnis, die Gott uns schenkt, ist eine ganz wunderbare Sache. Und da mag es der Herr auch schenken, dass wir darinnen wachsen, darinnen zunehmen, dass wir auch dem Ungeist und mag er auch frommer Art sein, unserer Zeit widerstehen können, eben mit diesen Worten. Es steht geschrieben. Dem Apostel liegt es sehr an, das ist die Kraft, die in uns wirkt, die Kraft, die auch diese Erkenntnis schafft. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich komme zum Schluss. Da merkst du auf einmal die Bibel, der Glaube an Jesus Christus, da geht es ja um mich höchstpersönlich. Und das kann kein Mensch machen. Das kann nicht einmal mein guter Wille machen. Denkt an den Mann in jenem Planungsbüro, der es bedauert hat, dass er keinen inneren Zugang hat. Aber Gott kann es uns schenken. Und er schenkt es nicht an seinem Wort vorbei, sondern er schenkt es immer durchs Wort in Verbindung mit seinem Heiligen Geist. Lasst uns deshalb als Kinder Gottes, als Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, Menschen sein, die mit dem Wort in der Bibel leben und die darüber Gott verehren in seiner unendlichen Kraft und in dieser Erkenntnis, die er allein uns schafft. Dem Herrn alle Ehre. Amen. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Vater unseres Herrn Jesus Christus, der du uns zu deinen Kindern gemacht hast, und der du uns bei dir selber erhältst im rechten einigen Glauben, wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir danken dir, dass dein Wort uns immer wieder eine feste Speise ist auf unserem Weg durchs Leben, auf unserem Weg hin zu dir im Miteinander von Gemeinde und Gemeinschaft der Heiligen. Das alles kommt von dir. Und deshalb wollen wir uns dir anbefehlen und wollen dich bitten, erhalte uns bei dieser festen Speise deines Wortes. Und lass uns in der Erkenntnis dieser festen Speise immer mehr zunehmen, zu deines Namens Lob und Ehre. Amen.